Die Lesung steht heute in 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 1 bis 8. So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten für alle Menschen eintritt, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, als Zeugnis zur rechten Zeit. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Nationen im Glauben und in der Wahrheit. So will ich nun, Vers 8, dass die Männer an allen Orten beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Worte des lebendigen Gottes.
Wir beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dieses Wort, das du gesprochen hast durch den Apostel Paulus. Und wir bitten dich, Vater, dass du es nun zu einem lebendigen Wort für uns werden lässt. Nicht nur zu einem Wort aus dem ersten Jahrhundert, sondern eins, das heute noch genau dieselbe Aktualität hat wie damals. Lass es mit Kraft auf uns wirken, damit sich unser Leben verändert, so wie es dir gefällt. Und wir bitten dich im Namen von Jesus Christus und um seiner Ehre willen. Amen. Ja, es ist nicht immer ganz einfach in der Hektik des Alltags, aber trotzdem werden die meisten Ehepaare zustimmen, dass es gut und wichtig ist, wenn man sich regelmäßig zusammensetzt und sich gegenseitig austauscht über Pläne und Prioritäten. Nach längerer Zeit haben Jude und ich das am Donnerstag endlich wieder geschafft. Und hey, das war richtig gut und spannend zu sehen, was so im Leben des anderen vorgeht, was uns so umtreibt und welche Prioritäten uns gerade bewegen. Ja, wenn man gemeinsam sein Leben ausgestaltet, dann ist es gut, wenn man seine Prioritäten aufeinander abstimmt. Und so ähnlich ist es auch in einer Gemeinde. Gemeinde blüht auf. Wenn man sein Miteinander, wenn wir unser Miteinander an gemeinsamen Prioritäten ausrichten. In Kapitel 3, Vers 15 ist die haben wir Folien oder? Ja, genau, dann lass uns mal einsteigen. Vielleicht sehe ich dann auch hinten was. In Kapitel 3, Vers 15 des 1. Timotheusbriefs, genau, da sind wir jetzt schon bei der nächsten Folie, da heißt es, da schreibt Paulus an Timotheus: Du sollst wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Ja, ein Haus Gottes ist im Sinne von Haushalt zu verstehen. Also Paulus meint hier Gottes Familie, die Gemeinde, zu der alle gehören, die an Jesus Christus als Herrn und Erlöser glauben. Und er sagt, wir sollen wissen, wie man sich in diesem Haus verhalten soll. Ja, es geht um allgemein gültige Prioritäten für das Gemeindeleben in diesem Brief. Und dazu zählt natürlich vor allem auch das öffentliche Gemeindeleben mit dem Gottesdienst im Zentrum. Um Prioritäten für unsere Gottesdienste geht es auch im Abschnitt vor uns, den Jennifer gerade gelesen hat. Was also sind Gottes Prioritäten für den Gottesdienst? Nun, ich frage mich, ob sie mit deinen Prioritäten übereinstimmen. Wenn man über Gemeindeleben nachdenkt, dann fallen einem ganz unterschiedliche Dinge ein, die uns wichtig sind. Und da ist die Frage, was steht denn für dich im Fokus? Ist es die Lehre von Gottes Wort? Ist es das gemeinsame Singen, der Lobpreis? Ist es das gemeinsame Essen oder die gemeinsame Freizeit? Oder ist es für dich Mission und Evangelisation, die im Zentrum stehen? All das hat seinen Platz, all das ist wichtig. Und natürlich ist das, was ich jetzt gerade genannt habe, auch keine vollständige Liste dessen, was für uns im Gottesdienst von Bedeutung ist. Was aber vielleicht überraschend für uns ist, ist das, was im Abschnitt hier vor uns als höchste Priorität genannt wird. Schaut mal Vers 1 an. Dort entdecken wir gleich mehrere Ausdrücke, die Priorität ausdrücken. Paulus sagt, so ermahne ich nun, ja Ermahnung, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und bei mir heißt es Danksagung für alle Menschen eintritt, für die Könige und für alle Obrigkeit. Ja, lasst uns hier einen Moment pausieren. Lasst uns darüber nachdenken, was Paulus hier sagt oder besser, wozu er ermahnt, wozu er drängt. Das ist das Wort, das er hier verwendet. Zuerst und vor allem, sagt er, soll der Gottesdienst geprägt sein von Bitten, von Gebeten, von Fürbitten und von Danksagung für alle Menschen. Und ich denke, das bringt uns zu unserem ersten Punkt, Gebet für alle Menschen. Ihr seht ihn hier schon. Und mit diesen vier Begriffen meint Paulus keine unterschiedlichen Elemente im Gottesdienst oder in unserem Gebetsleben. Sicherlich nimmt Danksagung im Vergleich mit den ersten dreien eine Sonderstellung ein. Ja, anscheinend ist es Gottes Volk noch nie leicht gefallen, für die Obrigkeit über uns Dank zu sagen. Ja, wie leicht fällt es uns, über die Obrigkeit zu nörgeln, den Kopf zu schütteln. Hier heißt es, wir sollen Dank sagen. Und wenn uns das schwerfällt, versetzt euch in die Zeit hinein, in der dieser Brief geschrieben wurde. Und der römische Kaiser Nero heißt. Ich meine, wie soll man für einen Kaiser danken, der später nach diesem Brief Rom in Brand setzen wird und Christen dafür verantwortlich machen wird und damit Auslöser für intensive Christenverfolgung darstellt. Gut, Paulus weiß das hier noch nicht, aber vielleicht hat er die Vorzeichen auch erkannt. Und vielleicht sagt er gerade deshalb, dass Christen auch für einen Nero Dank sagen können. Das ist herausfordernd, oder? Und ich denke, wenn wir an Gott der Gnade glauben, dann glauben wir auch, dass Nero nicht so schlimm ist, wie er sein könnte. Wir sollen für alle Obrigkeit Dank sagen. Und ich denke, auch heute braucht es dazu wirklich Gottes Geist und Gottes Weisheit. Und ein gutes Maß an Überwindung. Aber selbst wenn Paulus die Zeichen der Zeit schon erkannt haben sollte, dann sagt er, man soll Gott für alle Menschen, für Könige und für alle Obrigkeit danken. Und ich denke, hier spielt die Erkenntnis von Vers 5 mit hinein, das werden wir uns später noch genauer anschauen, dass es eben nur einen Gott gibt. Und dieser Gott hat Macht über alle Menschen und er hat jeden in seinen Platz gesetzt. Wie gesagt, dazu gleich noch mehr. Jetzt erstmal noch die anderen drei Begriffe, Bitten, Gebete und Fürbitten. Wenn man diese Worte in der Bibel nachschlägt, dann sieht man, dass ihre Bedeutung nicht streng voneinander zu trennen ist. Bitten bezieht sich vielleicht eher auf die eigenen Anliegen, Fürbitten eher auf das Wohl anderer Menschen. Gebete ist ein sehr allgemeiner Oberbegriff. Man kann sie nicht so einfach trennen und ich denke, was man daraus schließen kann, ist, dass es Paulus hier gar nicht um verschiedene Gebetsformen geht. Man kann die nicht aufdröseln, sondern es geht darum, es geht nicht um das Wie, sondern um das Das. Wir beten. Ja, die Masse macht's. Bitten, Fürbitten, Gebete. Wir sollen beten. Und ich war letzte Woche ermutigt, denn da habe ich mich mit jemandem aus dem Gottesdienst unterhalten und derjenige oder diejenige war überrascht, dass in unseren Gottesdiensten im Vergleich zu anderen Gemeinden tatsächlich ziemlich viel gebetet wird. Hat mich etwas überrascht, denn ich denke, da ist vielleicht auch Luft nach oben und Gebet ist sicherlich nicht ein Grund für Stolz, sondern ist ja gerade Ausdruck von Demut. Ich weiß auch, dass in meinem eigenen Gebetsleben Luft nach oben ist und vielleicht in deinem auch. Aber trotzdem hat es mich gefreut und ermutigt, dass Gebet ein erkennbares Merkmal unserer Gottesdienste ist. Ist das nicht eine tolle Sache? Und es entspricht genau 1. Timotheus. Gut, wir wollen uns nicht auf solchen Lorbeeren ausruhen, aber wir können dankbar dafür sein. Vor allem, wenn wir uns Erinnerung rufen, dass Paulus hier von obersten Prioritäten spricht. Ja, er sagt, ich ermahne, dass zuerst und vor allem gebetet wird. Was wir daraus auch lernen, ist, dass das Evangelium von Jesus Christus offensichtlich ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Prioritäten hat. Ich denke, das ist keine Überraschung, hoffentlich nicht. Aber es muss doch gesagt sein, weil wir so leicht meinen, dass es darum geht, was wir tun. Wir meinen so leicht, es geht um unser Rackern, um unsere Evangelisation, um unser Schaffen und Machen im Gottesdienst und in der Welt. Wenn wir es nicht tun, wer soll es dann machen? Aber dazu sagt Gott nein. Es geht um sein Wirken. Das Evangelium von Jesus Christus lehrt uns, dass wir uns nicht aus eigener Kraft retten können, geschweige denn irgendjemand anders. Jesus Christus hat auch gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn wir das wirklich verinnerlichen, wirklich auch glauben, nicht nur sagen, sondern glauben, dann werden wir zuerst und vor allem beten. Ist Gebet deine Priorität im Gemeindeleben und im Gottesdienst? Nun, ob wir beten oder nicht, ob wir das eigene Tun in den Vordergrund stellen oder Gottes Wirken, ich denke, das sagt viel darüber aus, wie weit wir das Evangelium verstanden haben. Und es sagt auch etwas darüber aus, ob wir Gott verstanden haben. Paulus hat Gott als barmherzigen Gott kennengelernt. In Kapitel 1, in Vers 14 schreibt er, überströmend war die Gnade unseres Herrn auf mir. Und das ist, denke ich, die Erkenntnis heraus, aus der dieser erste Impuls kommt, dass alle Christen sich mit allen Bitten für alle Menschen an diesen guten, barmherzigen Gott wenden sollen. Nicht nur für alle Menschen, sondern auch für Könige und für alle Obrigkeit. Warum? Weil Gott ein mächtiger und ein barmherziger Gott ist. Vielleicht fragt man sich dann, wofür man für zum Beispiel politische Anführer beten soll. Ein Freund in Australien, Entschuldigung, der selbst lange Zeit Missionar in Europa war und jetzt im Sicherheitsdienst des australischen Parlaments arbeitet, er hat mir erzählt, wie er in den Anfängen der Corona-Zeit dem damaligen Ministerpräsidenten einen Brief in die Hand gedrückt hat. Er sieht den Ministerpräsidenten öfter, das hat er auch seitdem mit dem Nächsten gemacht. Und in diesem Brief schreibt er, sehr geehrter Mr. Morrison, bitte erlauben Sie mir, dass ich Ihnen als Bruder in Christus ein kurzes Wort der Ermutigung mitgebe. Sie wissen, dass es viele Menschen gibt, die für Sie und Ihr Team in dieser Zeit großer Not beten. Ich bin einer von Ihnen. Und ich glaube, dass diese Gebete beantwortet werden, denn, wie mir scheint, behalten weise und kühle Köpfe die Oberhand. Ich will nicht behaupten, dass ich den Druck begreife, unter dem Sie stehen, aber nach 13 Jahren im Missionsdienst kenne ich die Zweifel und Versuchungen, die sich auftürmen, wenn man im Fadenkreuz Satans steht, wie Sie es sicherlich tun. Ich bete für Stärke, für Weisheit und Gnade unter diesem Druck. Gott hat es mir auch aufs Herz gelegt, besonders dafür zu beten, dass Sie fähig sind, allen Versuchungen zur Überheblichkeit zu widerstehen, damit Sie sich an die Macht der Demut erinnern. Alles Gute, Ihr Bruder und Diener. Und dann der Name. Für weise und kühle Köpfe gegen Versuchungen des Teufels, ich denke, das sind gute Gebete. Und sie bringen uns auch hier zur zweiten Hälfte von Vers 2. Dort zeigt die Bibel uns den Grund auf, warum man für die Könige und für alle Obrigkeit beten soll. Denn in Vers 2 heißt es, damit wir ein ruhiges und zufriedenes oder wörtlich ein wohlgeordnetes Leben führen können. In aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das ist das Ziel der Gebete, damit wir ein ruhiges und zufriedenes, wohlgeordnetes Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wenn man das auf den Brief meines Freundes bezieht, dann merkt man, dass nicht nur das Gebet selbst darauf abzielt, dass man ein ruhiges und zufriedenes Leben leben kann, sondern was er getan hat, war, er hat dieses Gebetsanliegen den Obrigkeiten mitgeteilt. Er hat den Schritt aus dem eigenen Kämmerlein gewagt und damit sozusagen sein Gebetsleben in die Öffentlichkeit gebracht, wenigstens in eingeschränktem Sinn. Und ich denke, das hilft, um die Obrigkeit zu ermutigen oder wenn es sich um nichtchristliche Obrigkeit handelt, dazu führen, dass Misstrauen abgebaut wird. Um etwa 200 nach Christus hat der bekannte Kirchenvater Tertullian öffentlich beschrieben, wofür die Gemeinde betet. Er hat es an Nichtchristen getan und er schreibt, wir beten auch für die Kaiser, also den römischen Kaiser, ihre Minister und die Machthaber, dass ihre Herrschaft andauert, dass der Staat in Frieden lebt und dass das Ende der Welt hinausgeschoben wird. Wow. 200 ist noch mitten in der Zeit der Christenverfolgung. Und Tertullian betet für die Kaiser, für die Minister und die Machthaber, dass ihre Herrschaft andauert. Und Schenk, indem Tertullian eben dieses Gebetsanliegen der gesamten Gemeinde, der weltweiten Gemeinde, öffentlich macht, angesichts von über 100 Jahren Christenverfolgung im Römischen Reich, zeigt er, hey, Christen sind nicht gegen den Staat oder gegen die Machthaber, nicht einmal, wenn sie unter Verfolgung leiden. Wir glauben nämlich an einen Gott, der diese Machthaber eingesetzt hat. Und deshalb sagen wir Dank für sie. Und ich denke, auf diese Weise tragen die Gebete der Gemeinde dazu bei, wenn sie öffentlich sind, ja, es geht ja um öffentliches Gemeindeleben, tragen dazu bei, dass man ein ruhiges und zufriedenes Leben führen kann, weil Misstrauen abgebaut wird. Das ist keine Garantie. Nun, im Fall meines Freundes war der Ministerpräsident ja selbst Christ, wie ihr gemerkt habt, und er hat übrigens tatsächlich auch auf den Brief meines Freundes geantwortet. Ja, irgendwann hatte mein Freund einen Brief vom australischen Ministerpräsident in der Hand und er schrieb, vielen Dank für Ihre freundlichen Worte. Diese Zeiten zählen zu den herausforderndsten, ja den schwierigsten seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich empfange Kraft von den Menschen, die wie Sie für mich beten. Und noch wichtiger, die für Australien beten. Sowohl für Christen als auch für Nichtchristen in der Obrigkeit ist es unheimlich wichtig und hilfreich, wenn sie wissen, dass wir für sie beten. Und genau davon handelt dieser Abschnitt hier im 1. Timotheusbrief. Nun könnte man natürlich gegen dieses Gebet einwenden, dass es dabei letztlich um das Wohl der Gemeinde geht, ja, und nicht um die Menschen dort oben an sich. Ja, hier heißt es ja, man könnte es so lesen, als würde Paulus sagen, wenn ihr in Frieden leben wollt, liebe Gemeinde, dann betet für alle Menschen dort oben und alle wichtigen und alle Machthaber, denn dann können wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen. Aber das ist nicht ganz das, was Paulus hier sagt. Lasst uns nicht übersehen, in welchen wichtigen Zusammenhang Paulus dieses Gebet stellt. Sowohl in Vers 2, schaut euch dort noch einmal das Ende an, dort dient das ruhige und zufriedene Leben nämlich einem bestimmten Zweck, nämlich dazu, dass Christen ihr Leben in Gottesfurcht und Ehrbarkeit führen können. Ja, Gottesfurcht ist nicht negativ belegt, steht für eine gesunde Gottesbeziehung mit dem allmächtigen Schöpfer des Universums. Michael Reeves schreibt dazu hilfreicherweise, dass es sich nicht um eine Furcht handelt, die uns in die Flucht treibt, sondern in Gottes Arme. Das ist Gottesfurcht, ist eine gute Sache. Und wenn man die furchterregende Allmacht Gottes erkannt hat, dann kommt dazu noch die Ehrbarkeit. Ja, wenn ich erkannt habe, dass er die unfassbar großen Weiten des Alls erschaffen hat, und dass er allem Leben schenkt. Nicht nur den Spatzen draußen und den Blumen, die bald wieder verwelken, sondern dir und mir. Und wenn man erkennt, dass er absolute Macht hat über Leben und über Tod, und dann gleichzeitig erkennt, dass dieser Gott gut ist und barmherzig, dass wir im Kern seines Lebens etwas ganz Kostbares finden, nämlich nichts als Liebe. Nichts als kostbare Liebe. Dann treibt uns die richtige Gottesfurcht in die Arme Gottes hinein. Und er wird unser Vater. Und dort in seinen Armen erkennen wir wirklich, wie überwältigend, wie überströmend, wie unfassbar herrlich diese Liebe für uns und für alle Menschen tatsächlich ist. Und das, sagt Paulus, wird durch ein ruhiges und ein wohlgeordnetes Leben gefördert. Es schafft ein Umfeld, in dem Gottesfurcht wachsen kann und zu einem ehrbaren Leben führt. Ja, das ist der erste Zusammenhang, in den Paulus dieses Gebet stellt. Und schon daran sehen wir, es geht hier nicht um Selbstbezogenheit, sondern um Anstand, um moralische Integrität, um Ehrlichkeit und Fleiß und Großzügigkeit und Nächstenliebe, um Ehrbarkeit, um Dinge, die Gott gefallen und anderen Menschen dienen. Das ist nicht selbstbezogen hier. Und dass es nicht um Selbstbezogenheit geht, sehen wir noch deutlicher in Vers 3. Denn da wird vielleicht am klarsten, warum es bei diesem Gebet letztlich nicht um das eigene Wohl geht, sondern, wie wir sehen, um den Willen Gottes. Lest Vers 3 mit mir. Hier heißt es, denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist unser nächster Punkt, Errettung für alle Menschen. Wenn Christen über allgemeinen Mangel an Frömmigkeit und Glauben und Kirchenbesuch in unserer Gesellschaft klagen, dann hört man manchmal die Schlussfolgerung, dass es uns einfach zu gut geht. Erst wenn es den Menschen wieder schlechter geht, so die Auffassung, dann erinnern sie sich an Gott. Und dann füllen sie auch wieder die Kirchen und die Gottesdienste. Ich denke, dieser Text hier stellt vor uns die Frage, ob man das wirklich so verallgemeinern kann. Sicherlich kann Gott diese Leid und Not gebrauchen, um Menschen zu sich zu rufen, aber hier scheint Paulus wenigstens für Christen ein ruhiges und zufriedenes Leben als Möglichkeit zu erkennen, dass alle Menschen errettet werden. Ja, seht ihr den Zusammenhang? Hier besteht ein Zusammenhang zwischen einem solchen Leben und eben der Erfüllung von Gottes Willen, dass Menschen errettet werden. Denn das, schreibt Paulus, ist der Wille Gottes, unseres Retters. Und ich frage mich, vielleicht nur als kurze Randbemerkung, wie kann man diesen Willen in Einklang bringen mit der Tatsache, dass eben viele Menschen nicht gerettet werden? Wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, warum werden nicht alle gerettet? Nun, darüber haben sich Theologen seit langem den Kopf zerbrochen und ich könnte da sicherlich viel dazu sagen, aber es ist ja nur ein kleiner Nebenpunkt in diesem Ganzen. Und meine kurze Antwort lautet, dass die Bibel unterscheidet zwischen zwei Formen von Gottes Willen, nämlich seinem offenbarten Willen und seinem verborgenen Willen. Ja, das sehen wir ab Schöpfung und Fall. War es Gottes Wille, dass Adam und Eva die Frucht essen? Nein. War es Teil seines Plans und damit Teil seines verborgenen Willens? Ja. Offener und verborgener Wille sind nicht immer identisch. Und ich denke, das ist wichtig hier, und ihr könnt mich gerne nach dem Gottesdienst da noch mehr drüber ausfragen. Aber ich denke, hier ist diese Bemerkung wichtig, weil man sonst diese Formulierung ja missverstehen könnte, dass am Ende irgendwie tatsächlich alle Menschen errettet werden und Menschen, und dann kommt man mit allen möglichen Konstrukten, entwickelt man irgendwelche Konstrukte, die das auch so bestätigen. Aber so ist es eben nicht. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass nicht jeder gerettet wird. Und es ist tragisch. Denn der offenbarte Wille ist, dass jeder Mensch gerettet wird. Und dieser Wille ergibt sich daraus, dass Gott von seinem Wesen her ein Rettergott ist. Ja, Gott unseres Retters heißt es hier. Das heißt, Gott ist ein Gott, der erretten kann und erretten will, wenn man sich nur im Glauben an Jesus hängt. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann kann ich dir bestätigen, Gott will, dass du umkehrst. Gott will, dass du an Jesus glaubst. Gott will, dass du auf diese Weise errettet wirst. Stell dich dem nicht entgegen. Also was die Bibel uns hier sagt, ist, dass Not und Leid zumindest nicht die einzigen Wege sind, wie Menschen sich an Gott erinnern, wie Menschen zur Rettung kommen. Auch ein ruhiges und wohlgeordnetes Leben trägt in sich das Potenzial, dass Menschen Gott kennenlernen. Und wenn wir jetzt noch einmal einen Schritt zurückgehen und uns das große Ganze in diesem Abschnitt anschauen, dann erkennen wir hier eine Kette, eine Argumentationskette, in der eins bei Paulus zum anderen führt. Ja, schaut noch mal vom Anfang an. Ja, wir sollen für alle Menschen beten, für die Obrigkeiten. Wir sollen für alle Menschen beten. Was geschieht? Nun, gesellschaftliche Realitäten werden zum Guten verändert, sodass Menschen, sodass Christen ein ruhiges und zufriedenes Leben, ein gottesfürchtiges und ehrliches Leben leben können. Und das wiederum führt dazu, dass Menschen ein Stück Wahrheit über Gott erkennen. Ja, seht ihr, das ist eine Kette. Wir beten im Gottesdienst, in der Fürbitte. Realität verändert sich. Wir können ein ruhiges und zufriedenes Leben leben, also verallgemeinert ausgesprochen. Menschen kommen zum Glauben. Das ist ein toller Zusammenhang. Und das fängt mit der Fürbitte im Gottesdienst an. Und natürlich reicht es für diese Erkenntnis der Wahrheit, die am Ende genannt wird, also die, als Grundlage der Errettung, reicht es nicht aus, dass jemand nur von außen auf ein ruhiges und zufriedenes Leben blickt, sondern an der Stelle kommt die Evangelisation rein. An der Stelle braucht es Worte. An der Stelle müssen Menschen erfahren, wie sie durch Jesus errettet werden können. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bitte sprich mich an. Bitte sprich mich an, wenn du wissen willst, wie Jesus uns errettet. Es gibt also diese ganze Kette, diese Kette ist der Grund dafür, warum wir beten sollen. Und ich möchte euch da einladen, dass ihr erstmal staunt über diese Zusammenhänge. Wer hätte gedacht, dass unsere Fürbitte im Gottesdienst, unsere Gebete im Gottesdienst solch eine Tragweite haben? Dass das Gebet für weise und kühle Köpfe oder wie auch immer man seine Gebete für die Obrigkeit formulieren will und für alle Menschen, dass dies zu einer Kettenreaktion führt und dass einige Schritte weiter, ohne dass wir die Zusammenhänge wirklich konkret bis ins Detail verstehen könnten, am Ende Potenzial zur Errettung von Menschen schafft. Ist das nicht Wahnsinn? Staunt mit mir darüber und seid motiviert, dass Fürbitte und Gebete wirklich, wirklich wichtig sind. Aber den tiefsten Grund für diese Zusammenhänge haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Und den finden wir ab Vers 5. Ja, auch Vers 5, wenn ihr euch den Vers nochmal anschaut, beginnt mit einem Denn. Also wir sehen, aha, das ist Teil dieser Argumentationskette oder dieser Kettenreaktion. Und hier sehen wir, dass Gott ein Gott für alle Menschen ist. Ein Gott für alle Menschen. Und er ist der Grund, warum diese Kette überhaupt hält. Hier in Vers 5 erfahren wir auch den Grund, warum Gott über diese Kette, über diese Zusammenhänge retten will. Ja? Der Grund ist, dass unser Gott, der Vater von Jesus Christus, der Gott für alle Menschen ist. Und hier heißt es, es ist ein Gott. Nicht viele Götter, wie alle Römer damals geglaubt hätten. Ein Gott. Und ein Mittler zwischen Gott und der Menschheit. Nämlich der Mensch, Christus Jesus. Der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, als Zeugnis zur rechten Gott. Wenn wir also mit der Priorität des Betens Schwierigkeiten haben, wenn wir sagen, warum ist das eigentlich so wichtig? Dann finden wir die Antwort, warum Beten solch große Bedeutung im Gottesdienst hat, in Gott selbst. Ja, dieser Gott ist kein Regionalgott, der keine Macht hätte über Könige und Kaiser. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist auch kein Gott, der weit weg von uns ist und sich überhaupt nicht für uns interessiert. Nein, er hat einen Mittler geschickt, damit er in Beziehung zu uns sein kann. Und zwar genau einen Mittler, nicht viele Mittler, sondern nur einen einzigen Mittler für die gesamte Menschheit, Jesus Christus. Und dieser Mittler hat sich nicht nur als Lösegeld für einige Menschen gegeben, für dich und für mich, sondern Vers 6 als Lösegeld für alle gegeben hat. Als er dort am Kreuz für deine und für meine Schuld starb, da war er selbst ein Zeugnis, dass Gott ein Rettergott ist. Dass Gott dich, wenn du noch kein Christ bist, in Beziehung zu ihm bringen willst, durch den Mittler Jesus Christus. Dass er für deine Schuld bezahlen will, dass er alles aus dem Weg räumen will, was zwischen dir und Gott steht. Das ist Gottes Wille. Er hat alles getan dafür. Und das ist das, was das Leben des Apostels Paulus geändert hat. Und weil er diesen Zusammenhang erkannt hat, wurde er auch eingesetzt, Vers 7, als Lehrer der Nationen. Ja, auch seine Lehre ist eine allgemeine Lehre für alle Menschen. Und genau das ist auch der Grund, warum er dazu ermahnt, dass man zuerst und vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten für alle Menschen eintritt. Für die Könige und für alle Übrigkeit. Alle sollen diesen Gott erkennen. Die ganze Welt soll an seinen Sohn glauben. Die ganze Welt soll errettet werden. Diese Wahrheit treibt uns zu den Fürbitten im Gebet, im Gottesdienst. Diese Wahrheit soll aber auch alle Gebete prägen. Auch deine zu Hause. Wie steht es gerade mit deinem Gebetsleben? Beten wir überhaupt? Haben wir noch Zeit dazu, zum Midweek Together zu kommen? Jetzt am kommenden Mittwoch. In seinem Kommentar zu diesem Abschnitt schreibt der bekannte Theologe John Stott, ich glaube, ich habe das hier auch als Folie, manchmal frage ich mich, ob die vergleichsweise langsamen Fortschritte auf dem Weg zu Frieden und Gerechtigkeit in der Welt und zur Weltevangelisierung mehr als alles andere auf die Gebetslosigkeit von Gottes Volk zurückzuführen ist. Als Präsident Marcos 1986 gestürzt wurde, ein Diktator in den Philippinen, schrieben philippinische Christen seinen Sturz nicht der Macht des Volkes zu, sondern der Macht des Gebets. Und das Gleiche wird noch bestimmt auch Christen aus der DDR über 1989 sagen. Und Stott fährt fort, was könnte nicht alles geschehen, wenn das Volk Gottes in der ganzen Welt lernen würde, im gläubigen, beharrlichen Gebet auf ihn zu warten. Und da kann ich persönlich nur sagen, voll ertappt. Und vielleicht könnte man hier ergänzen, wie viele Gespräche über Jesus finden nicht statt, weil wir nicht beten. Aber natürlich ist es nicht Gottes Ziel, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, Gott ist ein guter Gott, der uns freisetzen will und auch freisetzen will fürs Gebet. Sein Ziel ist es, dass wir erkennen, dass er ein Gott ist, der Berge versetzt und noch viel mehr versetzen kann. Und dass unsere Gottesdienste und überhaupt unser ganzes Gemeindeleben deshalb mit Beten und Danksagung so sehr getränkt sein sollten, dass es trieft. Es hat oberste Priorität. Gott will uns freisetzen zum Gebet. Bevor wir abschließen, noch ein letzter Gedanke zu unserer aktuellen Gemeindesituation. Ich denke, dasselbe Ziel, das uns zum Beten für alle Menschen und alle Obrigkeit motiviert, nämlich die Errettung anderer, dasselbe Ziel kann uns auch zu Gebeten für andere Bereiche motivieren, wenn zum Beispiel jemand krank ist und er wisst, dass wir Kranke unter uns haben. Nun, zuerst wollen wir beten, dass in deren Häuser bald wieder Ruhe und Frieden einkehrt. Aber wir wollen auch anerkennen, dass Gott einen größeren Plan hat, nämlich Menschen zu retten. Als wir am Freitag miteinander gebetet haben, haben wir auch gebetet für ein Zeugnis, dass die Familie, ich will sie jetzt nicht nennen, weil es in Livestream geht, sein kann in dieser Welt. Lasst uns weiter beten. Auch wenn es sicherlich eine Achterbahn wird, dass Gott diese Situation gebraucht, zu einem kostbaren Zeugnis, dass das rettenden Glauben stiftet. Und vielleicht ist deine Situation wiederum eine ganz andere. Ja, egal, ob für die Obrigkeit oder für Krankheit oder für deine persönliche Situation, lasst uns im Gebet vor Gott kommen. Wir versuchen oft, unsere eigenen Probleme zu lösen. Paulus sagt zuerst, vor allem, sollen wir beten. Und das werden wir auch gleich in der Fürbitte tun, aber jetzt schon will ich zum Abschluss der Predigt beten. Lasst uns vor Gott kommen. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der unsere Gebete hört. Und wir bekennen dir, dass wir diese Ermahnung brauchen, dass wir das Gebet an oberste Stelle setzen, dass wir unsere Abhängigkeit vor dir bekennen mit Bitten und Gebeten und Fürbitten und auch deine Souveränität anerkennen in der Danksagung für alle Menschen. Und wir bekennen dir auch, dass es uns oft schwerfällt, für Könige und für alle Obrigkeit zu beten, vor allem, wenn sie nicht unserer Linie entsprechen, wenn sie nicht das tun, was wir für richtig halten, dann fällt es uns schwer. Und so bitten wir dich, dass du uns von Neuem freisetzt fürs Gebet, dass wir verinnerlichen, dass du ein souveräner Gott bist, ein allmächtiger Gott, der alles weiß und der auch gut und barmherzig ist. Und dass wir deshalb mit allem vor dich kommen können und für alle Menschen beten können und für alle Obrigkeit. Herr, lass das weiterhin und lass das noch mehr Teil unserer Gottesdienste sein und auch Teil unseres persönlichen Gebetslebens. Herr, verändere uns, dass wir Beter werden. In Jesu Namen. Amen.